Die KZ-Gedenkstätten in Deutschland entspringen historisch den Bemühungen von KZ-Überlebenden, die Gedenkorte oftmals gegen den Widerstand der deutschen Öffentlichkeit erkämpften. Erst im Laufe der 90er Jahre wurden KZ-Gedenkstätten institutionalisiert und Teil der Geschichtspolitik der Bundesrepublik. Daran wird deutlich, der Umgang mit historischen Orten ist immer eng verknüpft mit einer gesellschaftlichen Debatte über Geschichte. In Österreich ist gerade ein Streit über einen historischen Ort ausgebrochen oder schon seit längerem eigentlich ausgebrochen, der auf andere Art und Weise mit der Geschichte des Nationalsozialismus verbunden ist. Ein Streit nämlich über den Umgang mit dem Geburtshaus von Adolf Hitler. Das Innenministerium hat angekündigt, das Biedermeierhaus aus dem 17. Jahrhundert in Braunau abreißen zu lassen. In der Tageszeitung Der Freitag hat sich der Autor Dr. Dirk Alt kritisch über das Abrissvorhaben geäußert. Ich freue mich, ihn jetzt am Telefon begrüßen zu können, um mit ihm über eine geschichtspolitische Debatte zu sprechen. Guten Morgen, Herr Dr. Alt.
Guten Morgen, Frau Reichert.
Mit welcher Argumentation wurde denn der Abriss des Hitler-Geburtshauses in Braunau begründet? Wie sieht denn da gerade die aktuelle Situation aus?
Ich will vielleicht noch mal ganz kurz deutlich machen, worüber wir eigentlich in der Richtung reden, weil ich denke, erstmal die Feststellung von Bedeutung ist, dass es sich eben um ein Haus handelt, das nicht zum baulichen Erbe des Nationalsozialismus zählt, das also auch während der NS-Zeit in Österreich nicht baulich verändert wurde, sondern wir reden über ein denkmalgeschütztes Biedermeierhaus in der Salzburger Vorstadt in Braunau am Inn. Das basiert auf Bausubstanz aus dem 17. Jahrhundert oder, wie ich auch gelesen habe, sogar 15. bis 16. Jahrhundert. Und in diesem Gebäude war seit dem 17. Jahrhundert ein Gasthaus eingerichtet und dann derzeit, die uns interessiert, also in den 1880er Jahren auch einige Mietwohnungen, in denen eben die Familie von Alois Hitler und Clara Hitler gewohnt hat und wo Clara Hitler am 20. April 1889 ihren Sohn Adolf zur Welt gebracht hat, weswegen Braunau eben heute, und das ist der Auslöser und der Hintergrund der Debatte, dieses Stigma trägt, der Geburtsort oder die Geburtsstadt des Bösen zu sein. Und das, obwohl Adolf Hitler lediglich die ersten 3 Jahre seines Lebens in Braunau verbracht hat. 1892 ist die Familie nach Passau umgezogen. So, und das Haus hat also eine sehr, sehr wechselvolle Geschichte. Es ist 1938, also nach der Annexion Österreichs, durch die NSDAP erworben worden, die dort eine Stadtbücherei und eine Kunstgalerie eingerichtet hat. Dann ist es 1945 die US-amerikanischen Besatzungsbehörden dort eine Re-Education-Ausstellung über die Konzentrationslager eingerichtet und dann ist es Anfang der 50er Jahre rückübereignet worden den ehemaligen Eigentümern. Das war die Familie Pommer, die diesen Gasthof betrieben hatte. Und die haben das Objekt dann wiederum der Stadt vermietet, woraus sich dann verschiedene andere Nutzungen erklären. Also wiederum als Stadtbücherei, als Schule. Und ab den 1970er Jahren bis in die jüngste Vergangenheit, das ist sozusagen der Anfangspunkt unserer Debatte, bis 2011 diente es als Tagungs- und Werkstätte der österreichischen Lebenshilfe. Die ist dann ausgezogen, angeblich weil die Eigentümerin, Gerlinde Pommer, keine Einwilligung gegeben hat, dass dieses Haus barrierefrei umgebaut werden konnte. Und seitdem es jetzt leer steht, die Stadt aber nach wie vor Miete zahlt, um zu verhindern, dass irgendjemand anders dieses Objekt nutzt, ist also diese Debatte aufgekommen, über die wir jetzt reden. Und ein ganz wesentlicher Grund, weswegen diese Debatte Fahrt aufgenommen hat, ist ein, ich nenne es mal Schreckensszenario, das in Umlauf gebracht wurde, nämlich dass die Eigentümerin das Haus gegebenenfalls an Privat verkaufen könnte, und zwar an Privatpersonen aus rechtsextremen Kreisen. Und das war dann Ausschlag für diese politische Initiative oder den politischen Willen, das Haus zu enteignen. Und jetzt gerade Ende November hat der Innenausschuss des Nationalrats den hierfür nötigen Gesetzesentwurf des Innenministers Wolfgang Sobotka von der ÖVP gebilligt. Das Haus heißt, das Haus wird enteignet. Und Sobotka ist ja derjenige, der diese Forderung nach dem Abriss erhoben hat. Dabei hat aber einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat nämlich eine Kommission übergangen, die zuvor eingesetzt worden war, ich glaube von der Stadt, das war keine Expertenkommission, sondern es waren Interessenvertreter, die den Vorschlag gemacht haben, wir erhalten das Objekt, aber wir machen die historische Fassade unkenntlich. Und nachdem Sobotka mit öffentlicher Kritik an diesem Abriss, an dieser Abrissforderung konfrontiert wurde, hatte sich dem ebenfalls inzwischen angeschlossen und hat der österreichischen Presse gesagt, ich zitiere das mal, es soll kein bejahendes Gedenken mehr ermöglicht werden. Deshalb soll es eine architektonische Umgestaltung geben, die das äußere Erscheinungsbild des Hauses verändert. Zitat Ende. Und zu diesem Zweck will er jetzt einen Architekturwettbewerb ins Leben rufen und damit eben, denke ich, internationalen Star-Architekten eine Bühne geben, die sich da also mit Projektvorschlägen inszenieren können. Für mich ist das ganze Vorgehen eben, und das war der Auslöser für meinen Artikel im Freitag, ein Zeugnis politischer Feigheit, weil ich beide Varianten, beide Vorgehensweisen nicht gutheißen kann. Ich habe da sehr stark den Eindruck, dass der Innenminister und seine Unterstützer im Grunde die nationalsozialistische Vergangenheit in Österreich so sehr fürchten, dass sie deswegen den Denkmalschutz aushebeln.
In der Geschichte gab es ja auch immer wieder Umdeutungen, Eingemeindungen, aber halt auch Schleifungen von historischen Orten. Wenn wir da gewissermaßen einen Blick in die Geschichte der Geschichtspolitik werfen, gibt es da in der Geschichte auch Umgangsmuster mit Orten, die mit untergegangenen ja auch Diktaturen verbunden sind?
Naja, grundsätzlich ist es so, also dass Ikonoklasmus, also Denkmalstürze, Bilderstürze immer eine Folge von Systemwechseln sind. Das war ja nach der Entstalinisierung in der Sowjetunion ganz ähnlich. Beim Nationalsozialismus ist es nun als Folge der totalen Niederlage der Fall gewesen, dass die politische Symbolik des Nationalsozialismus nahezu vollständig aus der Öffentlichkeit verschwunden ist und dass man mit diesen baulichen Relikten, so man sie nicht umdeuten, umwidmen konnte, das zum Beispiel mit dem Reichsluftfahrtministerium in Berlin geschehen ist, wo das Finanzministerium untergebracht ist, dann tut man sich sehr schwer damit, was ja auch teilweise, zumindest als ich das letzte Mal da war, man noch auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg besichtigen kann, wo die Bauten eben dem Verfall preisgegeben sind mit der stillschweigenden Hoffnung, die sich damit verbindet, sie mögen also am besten irgendwie im Boden versinken, damit man sich mit ihnen nicht auseinandersetzen muss, damit es keine öffentliche Debatte gibt, damit es nicht noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird und damit man sich nicht mit widerstreitenden Nutzungskonzepten auseinandersetzen muss, so wie das in Österreich zurzeit der Fall ist. Vielleicht, das dürfte ja auch noch ganz wichtig sein, der Grund, weswegen diese Abrissforderung erhoben wurde, beziehungsweise weswegen man jetzt das Gebäude eben, also die historische Fassade entstellen möchte, ist ja die, dass man befürchtet, es könne also eine Pilgerstätte für Rechtsextremisten werden. Das ist ein häufig gebrauchtes Argument, aber aus meiner Sicht ein Vorwand. Ja? Denn in Wirklichkeit geht es in Österreich um nichts anderes als die Säuberung der deutsch-österreichischen Geschichte. Man sieht also in diesem Geburtshaus einen Schandfleck, den man ausradieren möchte. Und dahinter steht aus meiner Sicht ein kosmetisches Denken, das übrigens parteienübergreifend ist. Also auch der FPÖ-Kanzlerkandidat Norbert Hofer hat sich dieser Forderung angeschlossen.
Sie sprechen sich ja jetzt gegen einen Abriss des Hitler-Geburtshauses in Österreich aus. Wie könnte denn Ihres Erachtens ein alternativer Umgang mit diesem Ort auch aussehen?
Also in jedem Fall muss die historische Fassade und das Objekt in seinem Zustand erhalten werden, denn andernfalls geht eben das Auratische verloren, ja, also die Aura des Schauplatzes. Also aus meiner Sicht ist es so, wer Geschichte erfahrbar machen will, der muss solche authentischen Orte erhalten oder aber sie sogar im originalgetreu rekonstruieren. Also diese Orte einzuebnen oder sie eben zu entstellen, das sind für mich zwei Seiten der gleichen Medaille und beides sind indiskutabel. Wenn es jetzt um Nutzungskonzepte geht, dann möchte ich einfach das nennen, was in der Debatte am häufigsten auftaucht. Und das ist das Nutzungskonzept des Politologen Dr. Andreas Meislinger. Der hat einen Vorschlag gemacht, ein House of Responsibility, also Haus der Verantwortung einzurichten. Das ist ein Vorschlag, der stammt bereits aus dem Jahr 2000. Man möchte dort eine internationale Stätte der Begegnung und Versöhnung einrichten, also primär für Jugendliche, die da also politische Bildung betreiben. Man will da Workshops zu Freiheit, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit, heißt es, ausrichten. Und das Konzept sieht vor, dass dieses dreigeschossige Gebäude also auf jeden Stockwerk eine eigene Bedeutungsebene zugewiesen bekommt, also im Erdgeschoss soll man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, im Obergeschoss mit der gesellschaftlichen Gegenwart und dann im zweiten Obergeschoss mit der Zukunft. Und Sie können das nachlesen auf der Website www.hrb.at. Das ist also dieses Konzept von Dr. Andreas Meislinger, dem das österreichische Innenministerium allerdings jetzt Anfang des Monats eine Absage erteilt hat, also allen musealen Nutzungen, die zukünftige Nutzung soll also völlig von diesem historischen Kontext gelöst werden, was eben auch der Strategie der Regierungspartei entspricht.
In Ihrem Artikel aus dem Freitag argumentieren Sie ja auch für diese Erhaltung des Hitler-Geburtshauses, weil ja auch Ihres Erachtens historische Orte uns etwas von der Geschichte erzählen, haben Sie eben ja auch nochmal erwähnt. Aber ein Ort und sei ja eigentlich noch so original erhalten, erzählt ja niemals etwas von selbst. Ne? Haben Sie auch selber gesagt, deswegen plädieren Sie auch dafür, dieses Haus umzugestalten. Aber ein Haus kann ja nicht sprechen. Wenn, dann muss es ja eingebettet werden in diese bewusste Auseinandersetzung. Und in diesem Sinne gibt es ja keine Authentizität der Relikte. Ein Relikt ist ja immer eingebettet in eine Erzählung von der Geschichte. Wenn jetzt Geschichte aber eine Frage der bewussten Auseinandersetzung ist, sind denn dafür solche Orte wie das Hitler-Geburtshaus überhaupt nötig?
Ich halte sie sogar für sehr nötig. Es ist ja die Frage, wenn Sie sagen, die Orte als solche sprechen nicht, dann würde ich immer sagen, naja, man muss natürlich die Vorkenntnisse haben. Sie müssen, ohne Vorkenntnisse ist natürlich, ist Geschichte generell stumm. Deswegen ist auch die wachsende Geschichtsferne in der Gesellschaft aus meiner Sicht ein ganz großes und gravierendes und sogar bedrohliches Problem. Ja? Das ist ein allgemeines Phänomen, weil wer die Vergangenheit nicht kennt, insbesondere die NS-Vergangenheit und ihre Vorgeschichte, also ihre Ursachen, der kann die Befindlichkeiten, auch die politischen Empfindlichkeiten heutzutage überhaupt nicht verstehen. Der steht müsste eigentlich mit fragendem Gesichtsausdruck vor den Leitlinien der bundesrepublikanischen Außenpolitik stehen. Ja, das sind also alles Dinge, um die zu verstehen, braucht man ein Vorwissen. Und auch um solche Orte, um dieses Auratische überhaupt zu erfahren, muss man natürlich das Vorwissen haben. Was kann man nun tun, um in der Richtung eben Wissenslücken entgegenzuwirken? Also vor Ort ist natürlich sinnvoll und deswegen bin ich absolut überzeugt davon, dass die museale Nutzung der richtige Weg ist. Also dort eine entsprechende Ausstellung einzurichten, die es eben auch Besuchern möglich macht, dieses Gebäude in seiner geschichtlichen Dimension zu erfahren, wobei natürlich auch die Nutzungsgeschichte mit diesen eklatanten Brüchen ist ja als solche schon eine faszinierende Erzählung. Ja.
Sie bemerken ja auch, dass in der deutschen und österreichischen Öffentlichkeit ein verzerrtes Bild von Hitler präsent ist, haben Sie auch in Ihrem Artikel geschrieben. Was ist denn Ihres Erachtens das für ein Bild und was sagt das vielleicht auch über das Geschichtsbewusstsein einer Gesellschaft aus?
Na, es ist zunächst mal ein bequemes Bild. Ja, es ist im Wesentlichen, also in der breiten Öffentlichkeit heutzutage, ist es das Bild, das die Urheberschaft Charlie Chaplins trägt. So, und das hatte natürlich einen politischen Nutzen, den es auch voll entfaltet hat. Es hat jedes posthume Charisma Hitlers nachhaltig zerstört und verunmöglicht. Aber, und das ist, denke ich mal, ein Nachteil, der durchaus nachvollziehbar ist, es verstellt uns die Auseinandersetzung mit der historischen Person Adolf Hitler. Und der ist nach wie vor ein unbewältigtes Trauma. Die Verwüstungen, also die moralischen und zivilisatorischen Verwüstungen dieser Zeit, die wirken ja ungebremst fort. Die Frage, warum man sich heute noch mit Hitler beschäftigen sollte, hat sein Biograf Ian Kershaw folgendermaßen beantwortet. Ich zitiere das mal. Nur über die Geschichte können wir für die Zukunft lernen und in dieser Hinsicht ist keine Phase der Geschichte von größerer Bedeutung als die Epoche, die Adolf Hitler beherrscht hat. Zitat Ende. Und da stellt sich natürlich heute die Frage, warum hat dieser Mann diese Epoche, die für uns entscheidend ist, überhaupt beherrschen können. Und da bewegen sich die Hitler-Deutung immer zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite die Verächtlichmachung, Stichwort Chaplin, und die andere, auf der anderen Seite die Mystifizierung. Das sind aus meiner Sicht also beides Klippen, die man da umschiffen muss. Und ich sehe heute einfach das Problem, dass wir mit Hitlers Verbrechen in gewisser Weise ja sehr gut umgehen können. Denn die konstituieren ja in gewisser Weise unser demokratisches Selbstverständnis. Wir tun uns dagegen aber sehr schwer, uns mit seinen Leistungen zu beschäftigen. Das heißt, da bricht dann regelmäßig so eine Hysterie aus, die begründet ist darin, dass man befürchtet, es könnte also Versuche einer wie auch immer gearteten Rehabilitierung Hitlers geben. Ich glaube aber, wir müssen uns ganz dringend auseinandersetzen mit den Leistungen und Fähigkeiten Adolf Hitlers. Denn eine Sache ist ja völlig klar, dass nämlich ein sabbernder und schreiender Idiot, wie der eben als Zerrbild in dem großen Diktator zu sehen ist, niemals die deutsche Nation hinter sich hätte vereinen können.